Ja, vielen Dank fürs Kommen. In den folgenden 60 Minuten, knapp 60 Minuten, wird uns Heiko Stübner noch was zum Thema Kernel-Testing erzählen. Viel Spaß.
Ja, okay. Hallo? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Also, mir geht es darum, wie verifiziert man Änderungen auf einer großen Zahl verschiedener Systeme. Das kommt daher, also kurz zu mir. Ich bin Kernentwickler bei WQ, das ist eine spanische Firma, die E-Reader, Tablets und Smartphones herstellt. Ich habe damals 2008 mit dem OpenMoko Freerunner angefangen, in die Embedded-Entwicklung überhaupt einzusteigen. Und 2010 dann TaiaOyo und bin aktuell der Maintainer vom Rockchip ARM SoC Support im Mainline-Kernel. Und da kommt das Problem auch her, dass nämlich die Anzahl der ARM SoCs wächst unglaublich, weil jeder immer noch was Neues implementieren will und da noch mal ein bisschen was dran drehen will. Wie André gerade sagte, ändern sich SoCs ab und zu nur minimal. Und deswegen auch mein Rockchip-Support, den ich auf den letzten beiden Kernel-Linux-Tagen vorgestellt habe, der wächst auch immer ungemein. Das heißt, es gibt mehr SoCs und mehr Boards und auch, was am Prinzip schön ist, mehr Beitragende. Wo am Anfang ich relativ alleine Pläche geschrieben habe, hat jetzt auch, glaube ich, der große Teil der Hobbyisten sind inzwischen auf Mainline umgeschwenkt. Das heißt, wir haben im Rockchip IRC-Channel relativ wenige Leute, die mit ihrem Android-BSP ankommen und da irgendwie Hilfe haben möchten. Das heißt, meine Schubladen sind voll mit Rockchip-Boards und mein Posteingang ist im Prinzip voll mit Änderungen, die ich mir angucken muss und die ich aber auch testen möchte, bevor ich sie aufnehme. Das heißt, es ist im Prinzip ein Skalierungsproblem. Um das kurz zu visualisieren, das war der Rockchip-Support 2014, das ist 2015. Grün sind die unterstützten Sachen. Das ist 2016. Und jetzt ein bisschen kleiner, das ist aktuell. Also es sind jetzt irgendwie 10 und mehr SoCs, die wir da irgendwie unterstützen. Wo auch in verschiedenen Graden des Supports. Hier muss man noch kurz. Ja? Wird das besser? Okay, bei Kernel-Änderungen selber gibt es eine gewisse, ist das Handling unterschiedlich im Vergleich zu normalen Softwareänderungen. Wenn man einfach ein Programm entwickelt, dann kann man das einfach kompilieren, ausführen und einfach gucken, ob es läuft oder nicht. Meistens gibt es dann auch Unit-Tests oder sowas, um irgendwelche Regressions, also wenn irgendwas unterwegs kaputt geht, irgendwie einzufangen. Bei Kernel-Änderungen muss man das Testgerät jedes Mal wirklich neu starten. Und Hardware verhält sich in Teilen dann einfach unberechenbar. Wenn man sozusagen, ja ist so, und gerade wenn man im x86-Bereich arbeiten würde oder arbeitet, und das, was ich auf seinem Arbeitsrechner was ausprobieren möchte, müsste man den jedes Mal neu starten, dann ist die Entwicklungsebene weg oder der Rechner startet gar nicht mehr, dann fängt man an zu basteln, einen alten Kernel zu starten. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie das. Na, wahrscheinlich haben die x86-Leute auch einfach einen zweiten Rechner daneben stehen, den sie es dann probieren. Ja, ich habe noch nie x86 gemacht. Ich kenne nur ARM. Ich will es auf der App auch nicht sehen. Ja. Hm? Ja. Na, hätte ja sein können. Der Patch kann ja nicht schief gehen und. Genau. Kurz noch ein Kernel-Patch. Also ich kenne auch hauptsächlich die Kernel-Entwicklung und habe meine Begegnungen mit anderen Open Source Projekten sind relativ spärlich. Aber da gibt es dann auch oftmals einfach so, dass man Pull-Requests macht auf GitHub und im Kernel ist es halt wirklich so, dass jeder Teil hat seinen eigenen Maintainer. Da gibt es dann auch so ein schönes Skript, was einem sagt, wo man das hinschicken soll. Und man eben auch. Was? Und ja, man soll es in leicht verdauliche Einheiten aufteilen und jeder Patch soll allein funktionieren. Also sozusagen, was ich kenne von anderen Projekten, dass dann so ein großer Pull-Request ist und dann wird aber nicht einzeln getestet, ob das funktioniert. Im Kernel möchte man aber gern wirklich diese Bisectability behalten, dass man an irgendeiner Stelle einsteigen kann und das Ding kompiliert einfach. Und eben alles funktioniert als Mail, nicht irgendwie als Pull-Request bei GitHub, sondern man schickt wirklich Mails. Und man sollte eben auch wirklich das Git-Send-E-Mail nutzen, statt versuchen, seinen eigenen Mail-Client zu verwenden, der dann oftmals falsch konfiguriert ist. Patch sieht dann also so aus. Und die vermutlich einfachste Lösung, um generelle Sachen zu testen, wäre eine virtuelle Maschine. Das spart den zweiten Rechner. Und man kann es einfach neu starten und es bleibt alles erhalten und es kann nicht so wirklich viel kaputt gehen. Aber eben, es funktioniert nur für relativ generische Änderungen. Wenn man also, was ich wirklich irgendwas Hardware-spezifisches hat, weil sich Hardware unberechenbar verhält, kann man das damit nicht testen, sondern eher so Dateisysteme, wahrscheinlich Scheduler und alles, was so wirklich im Zentrum liegt, was mit der Hardware relativ wenig zu tun hat. Im Embedded-Bereich ist das Ganze etwas einfacher. Da hat man seinen Entwicklungsrechner, hat sein Board auf dem Tisch, wie der André das gerade so schön gezeigt hat, hat eine serielle Schnittstelle, spielt den Kernel ein und guckt, ob es funktioniert. Aber es funktioniert auch immer nur bedingt. Wenn man auf einem Board arbeitet, geht das immer noch. Wenn man dann, wie vorhin in meinem Diagramm gezeigt, dann da so 10 verschiedene SoCs hat und zu jedem ein Board hat, dann macht das nicht mehr ganz so viel Freude. Gerade wenn man das als Hobby zu Hause betreibt. Weil dann doch, wenn der ganze Tisch voll mit Board liegt, alles voller Kabel und dann beeinträchtigt das die Wohnqualität und führt auch, ich habe festgestellt, manchmal zu Konflikten. Wenn es dann heißt, räum deinen Schreibtisch auf. Und eben, jedes Board bringt im Allgemeinen auch seinen irgendwie eigenen Mechanismus mit, um Kernel darauf einzuspielen. Sei es via SD-Karte, sei es via einem Flash-Programm oder noch irgendwas anderes. Und eben, was ich festgestellt habe, weil ich eine Zeit lang zwischen zwei Orten gependelt bin, das alles mitzunehmen, macht auch irgendwie keinen Spaß. Ich hatte dann immer den Kofferraum voller Kisten und voller Boards und Kabel und das alles immer einzupacken und wieder auszupacken, das macht dann auch irgendwie keinen Spaß mehr. Man könnte natürlich sagen, man schickt die Änderung einfach los und guckt, was passiert. Denn so eine einfache Änderung, die kann doch unmöglich schief gehen. Das geht gar nicht. Genau, man guckt sich also maximal an, ob es kompiliert und hofft, dass schon nichts schief geht. Und eben, wie gerade schon gesagt, klappt fast nie und passiert viel zu oft. Man kann natürlich auch einfach andere Entwickler fragen, ob sie es für einen testen. Hier ist dann so ein schönes Beispiel von nicht genug getestet. Das habe ich vor 2 Wochen gefunden. Weil C diese wunderbare Eigenschaft hat, wenn man da ein Komma vergisst, dann bastelt er das so schön als Einstring zusammen. Und dann sucht man sich den Wolf, weil sozusagen dieses vierte Array-Element plötzlich fehlt. Und zweifelt am Clock-Framework und ja, genau, das ist dann das Beispiel für zu wenig testen. Und es kann schon nicht, das ist schon richtig. Und eben für genau diese Sachen, die eingeschickt werden, ohne genügend getestet zu werden, haben sich über die Zeit verschiedene automatische Testsysteme ausgebildet oder entwickelt, die sozusagen wirklich das Gröbste einfach einfangen sollen. Und das funktioniert wirklich auf der Ebene von Mailinglisten bis zum echten Boot-Test. Das erste davon ist der Kabelt-Testrobot, der wirklich dann interessanterweise, also es weiß glaube ich keiner, was da für eine Infrastruktur dahinter steht, der liest Mailinglisten, der guckt sich Kernel-Repositories an, kompiliert das alles, applied Patche und genau. Aber das muss eine riesige Infrastruktur sein, dass der wirklich da so alles Mögliche kompiliert und mit verschiedenen Konfigurationen und guckt dann halt einfach, ob Fehler oder Warnings entstehen und schreibt dann einfach Mails an Maintainer und die Einsender. Interessanterweise war es, ich hatte es schon mal, dass wirklich irgendwer hatte einen Patch eingesendet, ich habe ihn gerade bekommen und eine Minute später kam wirklich dieser Kabelt-Testrobot an mit seiner, hier geht nicht. das war dann schon interessant. Und eben, was relativ wichtig ist, es ist quasi so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn so ein Patch so eine Kabel-Antwort bekommen hat, dann guckt sich das im Allgemeinen auch keiner mehr an. Was er dann schickt, sieht ungefähr so aus. Also der sagt auch wirklich ganz genau, wie man das, wo sind das eigentlich? Oh, weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle, er sagt, was er gebaut hat und mit welchem Commit und welchen Patch er darauf angewendet hat, auf was für eine Konfiguration, was für einen Compiler und wie man das genau reproduziert und was dann sozusagen einfach schiefgegangen ist. Genau. Das nächste ist dann Linux Next. Das gibt es, glaube ich, ich habe es heute früh gelesen, das gab es seit 2008. Schon richtig alt. Und das ist im Prinzip einfach so ein Mechanismus, wo sie alle Maintainer-Trees einfach zusammenführen und quasi das nächste Merge-Window simulieren. Das zeigt also, wo sind Merge-Konflikte und zwischen den verschiedenen Trees, wenn halt irgendeine Datei an zwei Stellen geändert wurde. Das wird fast täglich generiert und bildet wirklich die Basis für auch weitere Tests. Sieht dann also, das ist dann halt hier der Linux Next Tree. Sieht so schön 10.3., 9.3., 8.3., 7.3. und so weiter. Genau. Und einer dieser Nutzer von Linux Next ist dann zum Beispiel Kernel CI, die dann automatische Build- und Boot-Tests auch machen. Also die bauen dann einfach verschiedene Maintainer-Trees und mit verschiedenen Konfigurationen und starten die dann gebauten Kernel dann auf verschiedenen Boards. Diese Boards selber sind dann nicht an einem zentralen Platz, sondern in verschiedenen Labs verteilt. Was halt, es gibt dann halt eine ganze Menge von Pangotronics, Belibre, Free Electrons und noch ein paar mehr, die sozusagen ihre Labs da irgendwo aufgebaut haben und dann da sozusagen die gebauten Sachen starten. Das Zentralsystem baut die ganzen Sachen und schiebt das dann auf in die verschiedenen Labs, die das dann einfach bauen sollen, auf den passenden Boards und melden dann zurück, ob es funktioniert hat oder nicht. Das sieht ungefähr so aus. Also wenn der Patch auf der Mailingliste vom Maintainer in seinen Kernel-Tree aufgenommen wird, wird das sozusagen vom Kernel-CI registriert. Er baut das Ganze, testet es und legt sowohl den Build als auch den Boot in seiner Applikation ab und schickt, wenn irgendwas schiefgegangen ist, eine Mail an die Mailingliste. Das sieht dann, guck mal, wie ich das jetzt hinbekomme. Ungefähr so aus. Man kann sich also hier die Boots angucken. Kann hier zum Beispiel nach dem AK3288 suchen. Das ist einer der aktuell best unterstützten Rockchip-Prozessoren. Und dann zum Beispiel nach dem Linux Next. Und dann sieht man, dass er den Linux Next von. Gucken, was das heute? Oder gestern? Auf alle Fälle zum Beispiel auf dem Veyron Jerry, das ist ein Chromebook, gestartet hat und. Ist die Auflösung nicht groß genug? Das Ganze auch wunderbar funktioniert hat. Man kann sich es dann auch nochmal im Detail angucken. Bis hin zu dem Bootlog, der dann auch wirklich, wo man dann im Fehlerfall auch gucken kann, was ist passiert und was wäre, ist potenziell schiefgegangen. Aber natürlich, das einfach andere testen zu lassen, ist nicht wirklich nachhaltig. wenn man wirklich dann immer zu fehlerhafte Sachen einsendet und dann andere Leute, die einem hinter einem herkehren müssen, dann ist das, glaube ich, nicht sehr förderlich für ein friedliches Zusammenarbeiten. Gerade weil zum Beispiel Kernel-CI-Maintainer, wenn sie ein Problem feststellen, dann gucken die erstmal selber, was ist schiefgegangen. Und wenn man dann immer zu fehlerhafte Patches oder so einsenden würde, dann ist das schon, glaube ich, etwas. Naja, nicht so gern gesehen. Zum Beispiel gab es jetzt für 4.11 so einen gewissen kleinen Aufreger, dass halt im DRM-Tree wurde halt so ein, das Tiny DRM, das ist so ein Framework, um für einfache Grafikkarten oder Grafik-Chips sozusagen da den die Menge an dupliziertem Code zu reduzieren. Das wurde halt relativ spät gemerged, hat in Linux Next nicht, ist dann nicht gereift, es wurde auch nicht, scheinbar nicht weiter getestet, und als dann der Linus Torvalds den DRM-Tree gemerged hat, ist das scheinbar bei ihm mit dem ersten Compile-Test gleich komplett kaputt gegangen. Und es gab dann wohl eine relativ unfreundliche Mail.
Weil ihr müsst ja alle absolut selten rein.
Ja, ist selten. Aber sozusagen an der Stelle habe ich es dann auch verstanden, weil einfach wir haben diese ganzen Systeme, und wenn es dann wirklich gerade, wenn erst gemerged wird, dass beim ersten Kompiliertest dann gleich kaputt geht, dann kann es mit dem Testen nicht so weit her sein. Und natürlich auch, wenn man sich auf solche automatischen Systeme verlässt, dann ist die Zeit bis zum Umlauf, bis man ein Ergebnis hat, dann auch relativ lang teilweise. Also was ich, der Kabel-Testrobot, der braucht nicht immer eine Minute, der braucht auch mal 3 Tage. Und eben auch Kernel-CI, wenn die sozusagen der Linux Next muss erstmal gebaut werden, dann müssen die das booten und dann kriegt man auch mal eine Mail. Das ist dann, also es ist zum dauerhaften Testen nicht wirklich geeignet. Also man muss es also doch wieder selber machen. Und um halt so die Standardlösung, um eine große Menge von Boards zu testen, wäre, und dieses Aufspielen von Kernen zu umgehen, wäre halt eben Netbooten, wo man eben sein Standard-Root-Dateisystem und normalerweise hat man das Root-Dateisystem auf einem Massenspeicher auf dem Board, zum Beispiel die SD-Karte bei dem Pine 64, würde dann die Module auf das Board aufspielen und dann den Kernel aufspielen und dann gucken, ob es startet. Das kann man natürlich auch auslagern, indem man, was ich, den Kernel per TFTP lädt und das Root-Dateisystem per NFS einbindet. Und dann halt in einen zentralen Rechner hat, der sozusagen Kernel und Root-Dateisystem einfach vorhält und diese Serverdienste betreibt. Das bietet aber auch wieder ein paar Probleme, denn zum einen braucht man zwar keinen Massenspeicher, aber Netz. Und wie wir gerade beim Pine64-Vortrag gehört haben, ist Ethernet jetzt nicht unbedingt im Bootloader zum Beispiel immer vorhanden. Oder kommt erst später. Und gerade wenn man einen nicht freien Bootloader hat, dann hat man da auch oftmals gar keinen Netboot weder vorhanden noch einkompiliert. Andere Variante wäre halt USB-Ethernet, was ich an einigen Stellen verwende, bedingt aber, dass man USB-Support im Bootloader hat. Und sozusagen, was ich als Problem hatte zu Beginn, hatte ich meinen Arbeitsrechner hier mal als TFTP-Host laufen. Und wenn man dann in fremden Netzen ist, dann fängt man immer an, Boards umzukonfigurieren. Dein TFTP-Server ist jetzt nicht mehr 137.40, sondern 140.25. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den. Man kann es auch im Router ändern. Da kann man einen TFTP-Server einrichten, aber dazu müsste man dann die Host-Netzwerk-Konfiguration ändern. Wenn man halt irgendwo zu Gast ist, dann erstmal jemanden das Router-Passwort abjagen und dann da den DHCP-Server umkonfigurieren, ist vielleicht auch nicht so einfach. Ja, aber das ist dann, IP-Adressen verteilt ja immer, aber nicht den TFTP-Server. Irgendwo zu Gast. Genau. Und eine Lösung dafür, die sich jetzt sozusagen aktuell ziemlich verbreitet, sind einfach, dass man solche Boards in Boardfarmen organisiert. Dass man also sozusagen seine zentrale Aufbewahrung hat, mit einer statischen Infrastruktur, auch mit einem automatischen Ein- und Ausschalten, weil also sonst wenn man Boards manuell testet, man dann immer zu irgendwelche Reset-Knöpfe drückt oder Power-Knöpfe drückt oder Netzteile ein- und aussteckt. Das macht sich dann viel schöner, wenn man einfach sagen kann, hier, Board bitte einschalten, bitte ausschalten. Und das Ganze dann idealerweise auch übers Netz erreichbar. Das heißt, man kann es auch irgendwo stehen lassen und einfach, wo man auch gerade ist, dann daran arbeiten. Das Ganze kann dann eben auch als Lab in Kernel-CI integriert werden, wenn man das möchte. Und es gibt dann inzwischen viele verschiedene Bauformen, weil jeder sich sein eigenes ausdenkt. Das ist zum Beispiel Collabora, das ist irgendein Hobbyist aus Belgien. Hier ist besonders schön die Stromverteilung mit professionellen Bauteilen. Manchmal auch schön so im Grünen. Oder eben auch manchmal ganz professionell, das ist jetzt da diese Boardform bei Google für die Chrome OS-Geräte. Das ist dann so ein bisschen, das muss da wirklich noch wirklich weit hintergehen und auch die Gegenseite, und es sieht dann alles wahnsinnig professionell aus, aber auch so ein bisschen wie so in so einem, weiß ich nicht, in der Matrix oder in einem Borgwürfel. Und dann wirklich so, dass diese gleichförmigen Sachen da so nebeneinander stehen und genau. Ich habe dann also an eurer Stelle auch angefangen, mir was zusammenzubauen. Zuerst einfach in einem Regal, haben wir das alles so reingestopft und alles verkabelt, und das wird dann aber irgendwann unschön, weil einfach es ist nicht handhabbar, und ich hatte dann auch irgendwann Angst, dass da irgendwann mal einfach was anfängt zu kokeln, wenn das alles so auf Holz liegt. Und natürlich mein Zentralrechner war dann auch ein überzähliges Board, was dann im totalen Geschwindigkeitsrausch einer SATA-HDD, einer SATA-USB-Bridge, einem USB 2.0-Controller hat, die auch immer noch da ist. Das hoffentlich dann im März dann oder im April dann mal ein neues Board bekommt. Das ist also Geschwindigkeit pur. Sah zu Anfang so aus, also da so in der Mitte dieses reingestopfte Knäuel. Und an neuer Stelle habe ich dann neu angefangen, um das ein bisschen ordentlicher zu machen. Ein IWA-Regal, wenn man das 90 Grad dreht, dann ist das fast 19 Zoll. Ein bisschen sägen, dann sind es auch genau 19 Zoll. Nee, das war mir zu instabil. Das ist sozusagen, das muss man erst noch verfüllen, und ist ja alles hohl, und ja, es ist wirklich hohl innen drin. Das ist genau 19 Zoll, aber man muss es wirklich verfüllen dann erst. Da gibt es wirklich Anleitungen, was sie da alles so reintun, damit es dann irgendwie hält. Ich habe mich dann für IWA entschieden, was eben auch fast 19 Zoll ist und zu meiner anderen Einrichtung passt. Und eben 19 Zoll Standardkomponenten, Metallauszüge mit Erdung, in so einer richtig schönen Erdungsschiene mit einem Erdungsadapter. Ja gut, die Chips sind mir dann, glaube ich, egal. Also ich habe es letztens geschafft, ein Board aus Versehen mit 12 Volt zu versorgen statt 5 Volt. Der PMIC wird richtig warm jetzt aktuell. Also das ist nicht mehr der wird nicht mehr handwarm. Also auf alle Fälle halt. Ich wollte es an einer Stelle aber einfach irgendwie schön haben, dass es nicht mehr so einfach so reingestopft war. Und arbeiten tue ich noch am vernünftigen Kabelmanagement und an der Acrylglasverkleidung so ein bisschen, dass er ein bisschen einen Farbtupfer bekommt und nicht so. Sieht also aktuell so aus. Natürlich wieder. Da ist die links die Vorderseite, rechts die noch zu verbessernde Rückseite. Ganz viele Chromgeräte und dann halt eben in den Schubladen selber dann verschraubt die Boards. Was dann natürlich auf den Plan kommt, wie verwaltet man das Ganze? Das Interessanteste ist natürlich erstmal eben dieses automatische Ein- und Ausschalten. Ich habe sozusagen, es gibt einen Hauptschalter bei mir, das ist so ein Fritz Deck 200, der an meiner Fritzbox hängt, einfach damit ich es von außen ein- und ausschalten kann, weil ich eigentlich nicht vorhabe, das dauerhaft laufen zu lassen, weil es ist ja meine eigene Stromrechnung und da muss das nicht durchlaufen. 5-Volt-Boards kann man oftmals über einen USB-Hub versorgen. Es gibt sogar eine Spezifikation, dass Hubs auch sozusagen einzelne Ports ein- und ausschalten können. Das ist aber eher so ein Glücksspiel. Die meisten können es nicht, ein paar spezielle können es, und dann kursieren im Netz immer so Listen, der Hub kann das. Und dann rennen alle hin und dann wird das Ding ausverkauft. Chrome OS-Geräte haben hingegen den Vorteil, dass die Chrome OS-Geräte ein sehr spezielles und dafür vorgesehenes Debugboard haben, das sogenannte Serverboard, der unter anderem die serielle Konsole exportiert, aber eben auch das Ding an- und ausschalten kann und Firmware flashen kann und tausend andere Dinge. Und irgendwann, wenn ich dann mal mehr 12 oder überhaupt 12 Volt Geräte habe oder was auch, dann gibt es von Belibre noch ECMI. Das ist so ein generisches Ding, wo man eine zentrale Verwaltung hat, wo man dann so verschiedene Plugs dann sozusagen anklemmen kann. Also es können dann USB sein oder eben solche Rundstecker auf Rundstecker, der dann sozusagen diese einfach so ein- und ausschalten kann. Was ich aktuell noch nicht wirklich handle, sind Lastspitzen. an meinem Weikusch oder wie man auch immer das ausspricht. Wenn ich da jetzt alle drei einschalte, dann wird das wahrscheinlich aktuell noch das Netzteil da zum Glühen bringen. Der Hub selber kann entsprechende Ströme verwalten, nur müsste der dann halt sozusagen eine speziellere Stromversorgung bekommen und nicht so einen USB Power Adapter, so einen einfachen. Weil der bei 2 oder maximal 3 Ampere dann einfach aufhört. Und wenn man dann 3 Board mit betreibt, ist das ein bisschen wenig. Genau. Mal kurz zum Zeigen, der Fritz-Stack, dann links das Serverboard, rechts unten der wunderschöne USB Hub und dann links unten sozusagen das Mainboard von dem Belibre ECMI. Nachdem man die Boards an- und ausschalten kann, möchte man natürlich auch noch verwalten, wie startet man da Drachen drauf. Wie kommen da die Kerne drauf? Und das eins der vorhandenen Tools ist Lava. Das verwenden die Kernel CI, die meisten Kernel CI Labs, der dann die Boot Images von der Zentrale holt und dann startet und die Rückmeldung liefert. Das Ganze funktioniert irgendwie Job-Queue-basiert. Das heißt, es ist an der Stelle schwierig, wenn man selber auf seine Boards zugreifen will, weil man dann sich dann quasi seinen eigenen Job da quasi mit einreihen muss. Gab es letztens in einem Kernel-CI-Erzähl-Channel, dass irgendwer fragte, könnt ihr bitte meine Priorität heruntersetzen, damit ich auch was selber starten kann? Weil sie sozusagen die Boardform da komplett okkupiert hatten. Genau. Und ich habe mich dann nicht dafür entschieden, weil ich sozusagen aktuell erstmal meine eigene Arbeitsweise abbilden möchte. Ich habe mir also eine kleine Web-App geschrieben. Und da ich ja vor meiner Kernel-Zeit, Embedded-Zeit, war ich 12 Jahre Webentwickler, bin also zu meinen Wurzeln zurückgekehrt ein bisschen und habe mir auf Basis von Cuxo, das ist so ein JavaScript-Framework, und Node.js in so eine Applikation geschrieben. Bin also da der totale Web-Hipster geworden. Und das Ganze abstrahiert halt die Wortliste und das Power-Management und auch die Konsole. Und ich habe sozusagen im Browser dann Zugriff auf die serielle Konsole. Was irgendwie relativ komfortabel ist. Ich saß vor 3 Wochen irgendwo in Kalifornien und habe da halt Kernel getestet. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist halt die Web-App, Terminal, das ist sozusagen eine schöne fertige Komponente, wo halt, glaube ich, sogar in Visual Studio verwendet, dieses Xterm.js. Wo die sozusagen dann einfach ein generisches Terminal haben. Und dann eben das Power Management an das jeweilige Gerät, was das sozusagen dann das verwaltet. Und dann auch eine Build-Komponente. Ich kann also wahlweise die Kernel selber dahin schieben oder auch, wenn die Bandbreite nicht reicht, dann sozusagen auf der ARM-Platine selber ein Build auslösen. Das dauert zwar ein bisschen, aber. Wenn die Bandbreite zum Kernel hinschieben nicht reicht, dann geht es auch so. Und irgendwann habe ich bestimmt auch mal totale Rechenleistung und dann kann dann auch mal selber. Genau, mit dem Firefly 3399, dann hoffe ich mal, dass das ein bisschen zügiger geht. Und dann wieder. Das kann man auch so schön zeigen. Guck mal, hat das überlebt? Ja. Oh, ist die Auflösung gering. Kevin ist das aktuelle Chromebook Plus mit dem Rockchip 3399 SoC. Und dann startet er halt so wunderbar vor sich hin. Und kann auch noch. Kann er was? Nee. Was ist das wieder? Ah. Man kann wahlweise auch dann hier noch umschalten und Kevin hat es wohl irgendwie zerlegt. Schade. Nee, das ist der Temperatursensor von dem Board, was ist, von dem Management-Board. Power, das ist der Fritz-Deck. Das ist sozusagen das, was in die gesamte Installation reingeht gerade. Und dann kann man da so... Bisher noch nicht. Aber sozusagen, das ist alles JavaScript, das kommt über so ein Websocket da einfach in die Anwendung und also man kann es auch noch irgendwo anders hin tun, wenn man das möchte. Ja, als ich das sozusagen geschafft hatte mit diesen 12 Volt an dem Management Board, dann war es ja kurzzeitig weg, bis ich mir einen Ersatz organisiert habe. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich mich inzwischen darauf eingestellt habe, so zu arbeiten. Weil einfach, es ging dann, ich fühlte mich dann sehr eingeschränkt, weil es dann nichts mehr ging. Ja, und dann kann ich eben hier meine Tests neuerdings dann so tun. So, jetzt muss ich wieder. Und dann bin ich an der Stelle dann, glaube ich, auch schon durch. Ressourcen, die GitHub-Sachen, das sind die Ressourcen meiner Web-Anwendung, falls sie irgendwen interessieren sollten. Oder falls das irgendwem nutzen sollte. Genau. Und dann Fragen.
Da gibt es Fragen. Keine Fragen?
Kernel CI und die Board-Farmen, die du jetzt vorgestellt hast, tut man da wirklich nur den Boot-Prozess einfach mal, also das Hochfahren simulieren oder wie schauen weitere Tests aus?
Also sozusagen, es gibt primär überhaupt, dass es bootet, weil das ist sozusagen das, was schon am meisten kaputt geht. Wenn die Maschine bootet, dann bist du meistens schon sehr gut dabei, aber sie implementieren es auch irgendwie immer noch irgendwie Tests, die sie dann ausführen wollen, nachdem das Ding gestartet ist. Man kann dann sozusagen, glaube ich, auch noch... lokale Tests ausführen, was weiß ich, irgendwas von der MMC lesen oder irgendwas. Da fragen wir immer noch rum, was sozusagen, was noch benötigt wird.
Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Da hinten, okay.
Du hattest ja gesagt, dass du den Kernel per TFTP dann rüber kriegst. Ne? Mhm. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wenn du dem Webinterface bist, dann sind die Kernel bei dir im lokalen Netz und du spielst sie bloß drüber oder kannst du dann auch...
Ja, sozusagen das, was da startet, das erwartet einfach die Kernel auf einer Position auf dieser Zentraleinheit.
Ja,
dass der irgendwie wieder hingekommen ist.
Also die müssen auf der Zentraleinheit sein.
Genau.
Du kannst jetzt nicht aus Kalifornien einen neuen Quellcode irgendwie da hinkriegen.
Na, Quellcode schon. Also sozusagen, das ist ja per VPN erreichbar von überall. Und ich habe ja, wie gesagt, ich kann entweder den Kernel da hinschieben, einen fertig gebauten mit Modulen, oder eben eine spezielle Branch in einem Repository da auf der Maschine dann einfach pushen und das Ding bauen lassen.
Das gibt es auch. Das ist dann ja da, wo ich dann einfach sagen kann, man fängt da halt an zu bauen und ist irgendwann fertig und schiebt dann sozusagen sein Ergebnis da an diese Position.
Weitere Fragen? Wenn nicht, ja dann vielen Dank und die Folien, wir sind dann, wie gesagt, innerhalb der nächsten paar Wochen online. Und viel Spaß beim nächsten Vortrag.